Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns die Zeit für eine wirklich intensive Auseinandersetzung mit Mehmet Ünver und seinem Werk.
Mhm.
Du hast uns ja eine sehr detaillierte Analyse seiner Romane gegeben und es ist schon beeindruckend, wie breit gefächert das ist, was er macht.
Absolut, die Bandbreite ist echt enorm. Wir reden ja über Romane, die reichen von den frühen islamischen Eroberungen,
ja,
über den deutschen Bauernkrieg, dann sumerische Mythen, mhm, bis hin ins heutige Ankara oder die Diaspora in Deutschland. Also deine Analyse ist da eine super Grundlage, um so die roten Fäden zu finden.
Genau, das ist so ein bisschen die Mission heute, oder? Gemeinsam durch deine Analyse zu gehen, diese wiederkehrenden Motive bei Ünver aufzuspüren. Seinen Umgang mit Geschichte, mit Mythos zu verstehen und klarzumachen, was seine Bücher gerade für dich als Leser so relevant macht. Okay, lass uns doch direkt einsteigen mit Ganimet Savaşlar, die Beutekriege.
Ja.
Da sticht ja sofort eine echt provokante These aus deinen Unterlagen hervor, nicht wahr?
Ja, das ist einer der Kernpunkte, die du da betonst. Ünver stellt die frühen islamischen Kriege eben nicht nur als rein religiös dar. Das ist der Punkt.
Sondern
er rückt das Ökonomische in den Fokus, also die Beute, Ganimet, das wird zum Zentrum. Es entsteht so ein Spannungsfeld, also Religion, Macht und wirtschaftlicher Antrieb.
Und die Beute selbst wird dann sozusagen zur Währung.
Genau, fast sowas wie eine Währung für Legitimität und Einfluss. Wer Beute macht, hat Macht, so die Logik, die da durchscheint.
Und wie er historische Figuren darstellt, ist ja auch bemerkenswert. Deine Analyse sagt, er geht da ziemlich ungeschön dran.
Mhm.
Mohammed eher pragmatisch, seine Nachfolger Abu Bakr, Omar eher als Machtpolitiker. Die setzen Autorität auch mal mit Härte durch. Das bricht ja schon mit vielen idealisierten Bildern.
Genau das scheint die Absicht zu sein, ja. Er nimmt sich wohl ganz bewusst die Mythen vor und die etablierten Narrative.
Aha.
Du erwähnst ja in der Analyse auch explizit die Kritik an dieser Spinnennetzlegende bei der Hijra.
Stimmt.
Die stellt Ünver wohl als unhistorisch dar, als spätere Zutat sozusagen.
Also Entmystifizierung.
Ja, Entmystifizierung. Und das zusammen mit den sehr realistischen, manchmal echt brutalen Kriegsbeschreibungen, die du ja auch betonst, das zeichnet ein sehr kritisches Bild.
Es geht ihm also darum, die menschlichen Motive dahinter freizulegen. Macht, Ökonomie.
Genau. Die menschlichen, oft auch machtpolitischen und ökonomischen Motive hinter den großen historischen Ereignissen halt.
Okay. Von dieser frühen islamischen Geschichte macht Ünver dann ja einen Riesensprung. Geografisch und zeitlich. Zingaren in Aschke, Zingerers Liebe. Da sind wir plötzlich in Deutschland des 16. Jahrhunderts.
Ja, mitten im Bauernkrieg, genau.
Und hier, laut deiner Analyse, Gerechtigkeit, Freiheit als Themen und eine Liebesgeschichte. Aber die ist verbunden mit dem Aufstand von Thomas Müntzer.
Und was hier wieder auffällt, ist dieses Grundmotiv, das du auch schon bei Ganimet Savaşlar rausgearbeitet hast.
Das Hinterfragen von Macht?
Eben, das Hinterfragen von Machtstrukturen. Ob die jetzt religiös verbrämt sind, wie im frühen Islam, oder halt feudal, wie hier im 16. Jahrhundert. Deine Analyse zieht ja auch den Vergleich zu Goethe.
Ja.
Der sich ja eher so mit individueller Metaphysik beschäftigt. Ünver aber, so lese ich das aus deinen Notizen, der nutzt den historischen Stoff für eine klare gesellschaftspolitische Kritik.
Und die Liebesgeschichte ist dann nicht mal so Beiwerk?
Nein, die scheint wirklich integral zu sein. Die Liebe zwischen Zingara und dem Bauernführer wird wohl direkt mit diesem kollektiven Kampf verwoben, um Gleichheit, um Befreiung.
Persönliche Leidenschaft und politisches Engagement.
Gehen Hand in Hand, genau. Es ist nicht nur eine individuelle Romanze, sondern Teil vom großen Ganzen, vom revolutionären Kontext. Vielleicht sogar ein Symbol für die Sehnsucht nach einem besseren Leben, jenseits von Unterdrückung.
Das führt uns ja thematisch fast schon zur Mad-Reihe. Deine Analyse deutet ja an, dass Ünver hier noch universellere, tiefere menschliche Konflikte auslotet über riesige Zeiträume. Fangen wir mal mit Vatanzes an, Heimatlos. Das klingt komplex.
Ist es wohl auch, wenn man deiner Beschreibung folgt. Vergangenheit und Zukunft, die verschmelzen da. Du nennst den Irak, Suma als historischen Hintergrund,
mhm,
aber auch jüngere Konflikte. Kurden, Turkmenen, die Saddam-Ära. und dann sogar ein Blick ins Jahr 2036.
Und die Kernthemen sind Identitätsverlust, Heimatlosigkeit, Exil. Dieses Gefühl,
nirgendwo richtig hinzugehören. Ja.
Und Halabja, der Giftgasangriff von 88, ein furchtbares Trauma, das wird auch thematisiert, laut deiner Analyse.
Ja. Das historische Trauma spielt da rein.
Und die Figur Matt selbst wird als Metapher bezeichnet für den universellen heimatlosen Menschen. Jemand ohne klare Wurzeln, fast ohne Sprache. Das ist schon ja, ein starkes Bild.
Absolut. Total. Und diese universelle Suche, die geht dann weiter in den Folgebänden. Özgür Insan, freier Mensch und Babil, Babylon.
Mhm.
Da taucht Önver dann laut deiner Analyse ganz tief in die sumerische und babylonische Mythologie ein.
Und worum geht's da?
Ganz zentral um Befreiung. Befreiung von Dogmen, von göttlichen und politischen Herrschaftsansprüchen. Du beschreibst eine deutliche Kritik an Götterfiguren wie Enki und Inanna.
Die werden nicht gut dargestellt.
Nee, eher als machtbesessen, hinterhältig, so liest es sich.
Also stößt er hier die Götter vom Sockel, so ähnlich wie vorher die Heldenfiguren?
Genau, das scheint so ein Muster zu sein. Deine Analyse spricht von dieser Metapher der Kindheit der Menschheit. So eine Art Urzustand der Gleichheit.
Aha.
Der dann verloren ging. Durch Hierarchien, durch Machtstrukturen, symbolisiert eben durch diese Götter. Und Marts Reise wird dann zum Symbol für das menschliche Streben, sich aus diesen Fesseln zu befreien.
Also egal, ob göttliche Mythen oder politische Ideologien.
Ja, genau darum scheint es zu gehen. Es ist eine Bewegung hin zur philosophischen Allegorie, so nennst du das ja.
Und die englische Übersetzung Mad a Free Man, die du erwähnst, die unterstreicht das ja nochmal für ein internationales Publikum. Der freie Mensch, das ist ja schon programmatisch.
Ja, das wirkt sehr bewusst. Es scheint darum zu gehen, diese fundamentalen Fragen, Freiheit, Unterdrückung, über alle kulturellen und zeitlichen Grenzen hinwegzustellen.
Okay. Nach diesen, ja, epischen Reisen durch Geschichte und Mythos bringt uns Önver dann aber, wenn ich mir deine Analyse zu Tabu ansehe, ziemlich unsanft in die Gegenwart zurück.
Ja.
Schauplatz, zeitgenössisches Ankara.
Richtig.
Und hier wechselt der Tonfall, das stimmt. Deine Analyse beschreibt einen klaren Fokus auf sozialen Realismus. Es geht um Alltag, um gesellschaftlichen Druck und vor allem um Heuchelei.
Du nennst ja dieses sehr konkrete Beispiel mit dem Ramadan. Leute fasten öffentlich und heimlich rauchen oder trinken sie dann. Genau. Das zeigt wohl sehr gut diese Doppelmoral auf, die Önver da anprangert.
Es geht also darum, Tabus zu brechen. Familie, Liebe, Sexualität. Dinge, über die man oft schweigt.
So scheint es. Der Protagonist Khan wird ja regelrecht zerrieben zwischen seinen eigenen Wünschen und dem, was die Gesellschaft erwartet.
Deine Analyse zieht ja Parallelen zu anderen Autoren wie Orhan Kemal.
Ja, der das türkische Alltagsleben porträtiert hat.
Oder vielleicht sogar Bukowski.
Ja, mit diesem schonungslosen Blick auf Abgründe. Aber der spezifische Fokus bei Önver liegt, so verstehe ich deine Analyse, ganz klar auf den türkischen Gesellschaftstabus.
Ah, okay.
Auf dieser spezifischen Mischung aus Tradition, Moderne, religiös-sozialem Druck halt. Es ist eine andere Form der Kritik, nicht historisch-mythologisch, sondern an, ja, lebendigen sozialen Normen.
Und dann ist da noch Zingerer Coburg. Wieder ein Sprung. Diesmal nach Deutschland. Mitten ins Leben von Einwanderern.
Genau.
Die Hauptfigur Azad ist Schriftsteller und ringt, laut deiner Analyse, mit seiner Identität.
Ja, und hier kommen viele Fäden zusammen, die wir schon gesehen haben. Identitätssuche wie bei Maid. Aber jetzt im Kontext von Migration, die Liebe spielt wieder eine Rolle. Du erwähnst die Verbindung von Helen zur Göttin Inanna. Das verknüpft ja wieder Mythos und Gegenwart.
Und diese Metafiktion kommt dazu.
Genau, diese Ebene der Metafiktion. Azad schreibt selbst eine Geschichte, die sein eigenes Leben spiegelt. Das klingt echt vielschichtig.
Das tut es. Deine Analyse betont ja auch den Wert des Romans als Zeitdokument für das Diaspora-Leben, speziell der türkischen und kurdischen Community hier in Deutschland.
Mhm.
Die Beschreibung der Nowruz-Feier in Hannover wird als Beispiel genannt, wie kollektive Erinnerung und Identität im Exil ja, gepflegt und verhandelt werden.
Das wirft natürlich die Frage auf, wie positioniert sich Önver da im Vergleich zu anderen Autoren, die sich mit Migration, Identität, dem Schreiben selbst beschäftigen?
Deine Analyse nennt ja große Namen Joyce, Kundera, Kafka, Pamuk.
Stimmt. Aber der Kernpunkt scheint zu sein, dass Önver diese Themen durch eine ganz spezifische Linse betrachtet. Die der kurdischen Diaspora-Erfahrung.
Okay.
Er verwebt Migration, Mythos, eben diese Inanna-Referenz, Politik und den kreativen Prozess. Auf eine Weise, die du als ziemlich einzigartig beschreibst. Es geht um Erinnerungskultur, um das Ringen mit der Vergangenheit im neuen Umfeld.
Okay, versuchen wir mal, das alles zusammenzufassen. Deine Analyse hebt ja immer wieder bestimmte Merkmale hervor. Diesen Mut, heikle historische Themen anzupacken.
Ja.
Das konsequente Brechen von Tabus, religiös, sozial, sexuell. Diese Genrevermischung. Geschichte, Mythos, Philosophie, Realismus.
Stimmt.
Und darunter liegt immer diese Suche nach universellen Fragen. Was ist Freiheit? Wie funktioniert Macht? Was bedeutet Identität? So in der Art.
Genau. Und der Vergleich in deiner Analyse, also mit Goethe, Camus, Tolstoi, der dient ja nicht dazu, ihn einfach einzureihen.
Sondern
um seine Eigenart herauszuarbeiten. Und die liegt, so lese ich das, eben in dieser Kombination. Die scharfe gesellschaftspolitische Kritik, die tiefe Auseinandersetzung mit Geschichte und Mythologie, oft aus einer nahöstlichen Perspektive, und der starke Fokus auf marginalisierte Stimmen und Erfahrungen.
Also der Bauer, der Heimatlose, der Migrant.
Genau. Ob im 16. Jahrhundert, in der mythischen Vergangenheit oder im heutigen Deutschland.
Deine Analyse bezeichnet ihn ja als Denker, Schriftsteller, jemand, der bewusst Grenzen verschiebt in der türkischen Literatur. Das klingt nach einem Autor, der es seinen Lesern nicht unbedingt leicht macht.
Das ist wahrscheinlich so, ja. Du sprichst ja auch diesen gelegentlichen Hang zum Didaktischen an, zum Belehrenden.
Ja.
Das wird aber nicht nur als Schwäche gesehen, sondern auch als Teil seines kritischen Projekts. Vielleicht ist es eine bewusste Provokation, der Versuch, bestimmte Wahrheiten ganz unmissverständlich auszusprechen. Auch auf die Gefahr hin, manchmal wie eine Lektion zu wirken.
Und was bedeutet das jetzt für dich als Leser? Warum ist es wichtig, sich mit so einem Autor wie Ünver zu beschäftigen, basierend auf dem, was du da zusammengetragen hast?
Ich denke, der Kernpunkt aus deiner Analyse ist, seine Werke regen dazu an oder zwingen einen vielleicht sogar dazu, etablierte Narrative kritisch zu hinterfragen.
Egal ob Geschichte, Religion, Gesellschaft.
Ja, genau. Ob historische Erzählungen, religiöse Dogmen oder gesellschaftliche Konventionen. Sie bieten eine Perspektive, die hilft, die komplexen Wurzeln heutiger Konflikte besser zu verstehen. Oder Debatten um Macht, Identität, Migration.
Es geht also nicht nur um die Geschichten selbst, sondern um das, was sie im Kopf auslösen, beim Leser.
Genau darum geht's. Es ist Literatur, die herausfordert. Die vielleicht auch unbequem ist, aber dadurch regt sie eben zum Nachdenken an.
Deine Analyse legt nahe, die Auseinandersetzung mit Ünver ist letztlich eine Übung in kritischem Denken.
Man wird gezwungen, die eigenen Annahmen zu prüfen.
Ja, und die Vielschichtigkeit von Geschichte und Gegenwart anzuerkennen, so sehe ich das.
Das war wirklich eine faszinierende Tour durch die literarischen Welten von M. Mehmet Ünver. Ermöglicht durch deine sehr detaillierte Analyse. Vom frühen Islam über Bauernkriege, sumerische Mythen bis ins moderne Ankara und die deutsche Diaspora. Ein Riesenbogen.
Und der rote Faden, der sich da durchzieht, das scheint wirklich diese unerschrockene, kritische Haltung zu sein. Literatur als Werkzeug sozusagen.
Um was zu tun. Um Machtmechanismen offenzulegen, um Freiheitsbegriffe zu hinterfragen und um zu untersuchen, wie wir eigentlich Geschichte und Identität konstruieren. Er scheint wirklich konsequent darauf abzuzielen, Gewissheiten zu erschüttern.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanke, der auf deiner Analyse aufbaut, der dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, weiter beschäftigen könnte. Du erwähnst ja dieses Risiko des Didaktischen,
ja.
Dass es manchmal vielleicht zu belehrend wirkt bei Ünver.
Ja.
Das wirft eine interessante Frage auf, fände ich. Wo genau liegt denn die Grenze zwischen notwendiger, vielleicht auch provokanter Kritik in der Fiktion und einer direkten Belehrung, die die Kunst irgendwie erdrückt?
Ja, das ist schwierig.
Wann kippt das Aussprechen unbequemer Wahrheiten von einer Stärke zu einer Schwäche? Wie viel Subtilität braucht Literatur? Und wie viel Direktheit verträgt sie, wenn sie gesellschaftlich wirken will? Deine Analyse deutet dieses Spannungsfeld ja an, aber die Frage nach der idealen Balance, die bleibt offen.
Absolut.
Vielen Dank, dass du uns diese Grundlage für unsere heutige Auseinandersetzung geliefert hast und danke an dich fürs Zuhören und Mitdenken auf dieser Erkundung.